Die Familie von Maria Baumer hat jahrelang mit der Ungewissheit leben müssen, was der Tochter und Schwester zugestoßen ist. Nach einem aufwendigen Indizienprozess ist der Ex-Verlobte mehr als 8 Jahre nach ihrem Verschwinden wegen Mordes verurteilt worden. Für das Nachtatverhalten von Christian F. hat die zweite Strafkammer zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Jetzt sprechen zum ersten Mal die Angehörigen seines Opfers.
Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
Hallo und willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit dem Urteil am 6. Oktober hat unsere Audioberichterstattung zum Prozess gegen den früheren Verlobten ja eigentlich geendet. Heute haben wir aber eine Sonderfolge von Der Fall Maria Baumer für Sie aus aktuellem Anlass. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur bei der Mittelbayerischen und neben mir sitzt wie gewohnt meine geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel. Hallo Isolde.
Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Die Eltern von Maria Baumer waren jeden einzelnen Verhandlungstag im Landgericht dabei. Sie wollten Antworten und endlich Klarheit, was mit ihrem Kind geschehen ist. Bekommen haben sie das nicht. Im Gegenteil, Christian F. schob in seiner Stellungnahme seinem Opfer die Schuld an ihrem Tod zu.
Ja, das fand ich ganz, ganz schrecklich, dass also wirklich selbst in diesem Moment noch versucht worden ist, eine Lüge, eine Ausrede zu konstruieren und wieder dem Opfer die Schuld in die Schuhe zu schieben, was er ja letztlich schon die 16 Monate während des Verschwindens getan hatte. Die Familie Baumer schildert ja auch, sie waren selber unsicher, haben sich gedacht, vielleicht ist die Maria wirklich gegangen, war irgendwas in der Familie. Das muss man sich ja immer vor Augen führen, was er mit diesen Lügen angerichtet hat. Und dann setzt sich hin, verfasst noch kurz vor dem Urteil eine Stellungnahme und wieder soll die Maria schuld gewesen sein. Und das hat ihm aber letztlich niemand mehr abgenommen. Der Oberstaatsanwalt Rauscher hat im Prozess von einem pietätlosen Lügenmärchen gesprochen und eben das auch zu erkennen gegeben, wie verabscheuungswürdig er das Ganze jetzt findet, diese Inszenierung, die da jetzt nochmal kam.
Ja. Die Eltern, die Zwillingsschwester und teilweise auch ihre Brüder waren als Nebenkläger im Prozess dabei. Aus nachvollziehbarem Grund. Auch das wollen wir uns jetzt kurz von Alois Baumer und Marias Mutter selbst anhören.
Also unser Bestreben ist nicht Rache, sondern einfach Gerechtigkeit für die Maria.
Und der Wahrheit ein Stück näher kommen.
Das ist eben das Schlimme an diesen Prozessen, dass die Opfer erstmal auf sich alleine gestellt sind und die Familien der Opfer. Weil das Rechtssystem sieht vor, wenn jemand beschuldigt wird, wird ihm ein Verteidiger zur Seite gestellt. Mhm. Das findet ja auch in der Regel sofort statt, wenn jemand bei der Polizei in eine Beschuldigtenvernehmung geholt wird. Und damit hat derjenige jemand an der Seite, der für ihn kämpft, der für ihn das Wort ergreift. Als Opferfamilie hat man ja noch nicht einmal Akteneinsicht. Man weiß gar nicht, was in den Akten steht. Ich muss mir erstmal auf eigene Kosten einen Anwalt nehmen, um überhaupt zu erfahren, was denn die Polizei ermittelt hat, was sie denn dem Christian F. in diesem Fall vorgeworfen hat, um mir ein Bild machen zu können. Und auch jetzt, nachdem ja im Fall Maria Baumer die Ermittlungen für eine gewisse Zeit eingestellt worden waren, war es an der Familie, sich einen Anwalt zu nehmen, um überhaupt das Verfahren wieder in Gang zu bringen. Auch das auf eigene Kosten und erst die Nebenklage im Prozess selber wurde dann auch eben mit staatlichen Mitteln mit unterstützt. Aber das ist eine Ungleichheit, wie, also ich empfinde es zumindest als Ungleichheit, weil eine Opferfamilie genauso ein Anrecht darauf hat, zu erfahren, was passiert ist und nicht nur ein Angeklagter das Recht darauf hat, dass er eine gute Verteidigung erhält.
Das stimmt. Ich finde sogar, da gäbe es in der Tat einiges zu tun von Seiten des Gesetzgebers. Christian F. sitzt nach dem Urteil ja weiter in Haft. Er wurde mittlerweile in die JVA nach Straubing verlegt und er hat sich, so hat das einer seiner Anwälte formuliert, mit der Situation arrangiert. Dann wohne ich eben jetzt eine längere Zeit in Straubing, soll er einige Tage nach dem Urteil gesagt haben.
Ja, das passt irgendwie zu ihm, weil er wirkt ja auch den kompletten Prozess so, als würde es gar nicht ihn betreffen, sondern eine völlig andere Person. Und er wirkte ja bei der Urteilsverkündung, hat er fast noch so einen kleinen Scherz gemacht zu seinem Bruder, so quasi, ja, ist klar, kam halt jetzt auch noch die besondere Schwere mit dazu. So als würden wir über einen Dritten sprechen. Das war das Bild, das ich von ihm hatte. Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, je mehr ich über den Fall nachdenke, das ist ein Mensch, der hat das ganz, ganz fest verdrängt und sich selbst in zwei Personen aufgeteilt, in diese nette, freundliche Person, die immer wieder geschildert wird, der nette Krankenpfleger, der hilfsbereite Mensch, der sich um seine Mitmenschen sorgt und dann dieser Mensch mit diesem tiefen Abgrund, der bereit ist, für sich und seine Bedürfnisse einen Mord zu begehen, nur weil er zu feige ist, um sich zu trennen.
Wir hatten ja im letzten Podcast von der Fall Maria Barmer darüber schon gesprochen. Ich muss sagen, heute und mit dem Wissen und auch aus den Interviews mit der Familie von Maria Barmer nehme ich meine Rechtfertigung von damals tatsächlich zurück, dass sich sowas vielleicht erst auch setzen muss und er das noch gar nicht realisiert hatte in dem Moment. Nein, beziehungsweise ja, du hast recht, diese Reaktion von Christian F. ist einfach nur erschreckend und lässt sein wahres Ich durchscheinen. Sollte der BGH das Urteil bestätigen, wird er in Straubing seine Haftstrafe absitzen. Was mich nach dem Urteil und auch schon während des Prozesses beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass es womöglich mindestens einen in der Familie des Täters gibt, der versucht hat, falsche Spuren zu legen. Es gibt Videoaufnahmen eines Bruders, wie er aus dem Auto etwas in einen Rucksack packt und damit ins Wohnhaus von Maria Barmer an Christian F. geht. Kurz darauf teilte der Polizei dann mit, dass der nachweislich wenige Tage vor ihrem Verschwinden von F. gekaufte Spaten nun doch auf dem Dachboden entdeckt worden sei.
Ja, das war ja ganz klar ein Hinweis darauf, dass die Familie mitgeholfen hat, das Ganze zu vertuschen oder zumindest einige Geschwister mitgeholfen haben. Und letztlich ist es legitim. Da geht man straffrei aus. Also das ist nun mal so, man darf eine Aussage verweigern, um jemanden aus dem Verwandtenkreis nicht zu belasten. Und man darf eben auch denjenigen helfen. Aber ob diese Hilfe tatsächlich zielführend ist, wie sich in diesem Fall jetzt ja auch gezeigt hat, das ist eine andere Frage.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine grundfalsche Interpretation von Liebe. Also ich würde meine jetzt ja noch ganz kleine Tochter, und die liebe ich wirklich über alles, wenn sie sowas machen und einen Menschen töten würde, ich würde mit ihr zur Polizei gehen. Würdest du das für deine Kinder, deinen Mann oder deine Schwester tun, oder ist da auch eine Grenze überschritten?
Da ist für mich ganz klar eine Grenze überschritten, und man sieht es ja auch an der Strafzumessung jetzt, ganz speziell im Fall Christian F. Wäre er mit seinen Geschwistern zur Polizei gegangen, hätte sich gestellt, die Ermittlungen wurden geführt wegen Totschlags. Genau. Er wäre womöglich bereits wieder in Freiheit, weil er vielleicht ein Urteil bekommen hätte, vielleicht hätte er sogar noch eine Unfalltheorie vorbringen können. Es wäre ein leichtes gewesen, ein Urteil zu erreichen, das wesentlich niedriger gewesen wäre. Und jetzt haben wir hier Mord und die besondere Schwere der Schuld. Also das, was die Angehörigen für ihn getan haben, das hat ihm letztlich überhaupt nichts geholfen. Und deswegen ist meine Meinung, lieber ehrlich bleiben. Das ist sowieso immer meine These. Ehrlich wert am längsten. Also bleiben wir ehrlich. Und wenn ich ihm hätte helfen wollen oder wenn ich meinen Kindern helfen wollen würde, aus sowas rauszukommen, würde ich immer mit ihnen zur Polizei gehen, die Wahrheit sagen.
Exakt. Wir haben für die dreiteilige Videodokumentation ja mit Fs Verteidiger Michael Heitzmann gesprochen und haben die Hauptsachbearbeiterin der Kriminalpolizei Regensburg sowie den Vertreter der Anklage interviewt. Kriminalhauptkommissarin Maike Dittler und Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher. Und auch hier hören wir uns mal ein kurzes Statement an.
Ich war mir immer sicher, dass wir den Täter, den richtigen Täter haben und dass wir ihn auch überführen werden können. Natürlich muss man jetzt noch abwarten, zu welchem Ergebnis der BGH kommt bei der Überprüfung, bei der Revision. Aber nach unserer Einschätzung haben die Indizien eindeutig auf den Beschuldigten hingewiesen.
Als Mensch kann ich nicht zufrieden sein, wenn ein anderer Mensch lebenslang ins Gefängnis muss. Das muss man ganz klar sagen. Fakt ist, dieses Verfahren kennt fast nur Verlierer. Da ist Frau Barmer, die seit Jahren tot ist. Da ist die Familie Barmer, die immer schwer gezeichnet sein wird. Und da ist auch der Angeklagte. Auch bevor er verurteilt wurde, haben wir gesehen, dass er sein Leben eigentlich nicht mehr wirklich im Griff hatte. Das Urteil, das die Kammer gesprochen hat, ist meines Erachtens das gesetzlich vorgesehene gerechte Urteil für dieses Vorgehen des Angeklagten.
Ich empfinde es auch als sehr außergewöhnlich, dass Sie bereit waren, für die Videodokumentation Interviews zu geben. Und es zeigt ja auch, wie außergewöhnlich der Fall Maria Baumer war. Ja. Und es wird auch in den Interviews ja angesprochen, dass keiner so einen Fall vorher in Bearbeitung auch hatte. Und auch diese Medienpräsenz, die dieser Fall erzeugt hat, hat einfach jetzt auch die Ermittler und die Staatsanwaltschaft dazu bewegt zu sagen, wir stellen auch unsere Arbeit mal vor, also auch was wir alles getan haben. Ja. Und ich finde, das tut der Dokumentation auch sehr, sehr gut, weil es auch irgendwo die Familie und alle, die mitgeholfen haben, jetzt das aufzuklären, so ein bisschen zusammenbringt nochmal. Also sehr, sehr schön, dass Sie auch für die Interviews zur Verfügung gestanden sind.
Das ist richtig. Die Videodokumentation soll aber in allererster Linie die Seite zeigen, für die eben vor Gericht und leider auch in der Öffentlichkeit nur sehr, sehr wenig Platz ist. Und den Fokus darauf legen, was die Familie durchmachen musste in dieser langen Zeit. Dass sie sich dazu bereit erklärt haben, ist nicht selbstverständlich. Denn die Familie hat sich nie wirklich an die Öffentlichkeit gedrängt. Wir sprachen gerade schon drüber.
Ganz genau so ist es. Und Sie haben ja auch wirklich zu kämpfen gehabt mit all den Meinungen, die sich in den sozialen Netzwerken über Sie gebildet hatten. Das war sicherlich auch der Hauptgrund, warum Sie sich nicht zu Wort gemeldet haben. Weil egal, was Sie gesagt haben im Vorfeld, es wurde Ihnen ja völlig falsch ausgelegt. Genau. Sie wurden bedrängt, sie wurden tatsächlich auch verbal angegriffen. Also man kann sich das nicht vorstellen. Es ist auch für mich tatsächlich der erste Fall, wo ich das in dieser Intensität und in dieser Form erlebt habe. Das ist so eine Erscheinung, die gab es vor den sozialen Netzwerken in dieser Form überhaupt nicht. Und in dem Fall war das mit so einer Wucht, dass man auch verstehen kann, dass die Familie irgendwann gesagt hat, mir ist egal, was wir sagen, es bringt uns ja nichts, weil wir sowieso wieder völlig anders hingestellt werden. Und das hilft uns jetzt, finde ich, auch bei diesen Interviews. Sie kommen zu Wort, Sie sagen Ihre Meinung und wir stellen es dar. Und so kann sich jeder jetzt sein eigenes Bild davon machen, was dieser Familie passiert ist.
Und ich finde, die Familie hat es verdient, dass auch ihre Geschichte erzählt wird. Dass sie sich darauf eingelassen haben, das verdient von mir persönlich den allergrößten Respekt. Den ersten Teil der insgesamt dreiteiligen Videodokumentation veröffentlichen wir am Samstag, 5. Dezember auf unserer Internetseite mittelbayerische.de und die Teile 2 und 3 am 8. und 11. Dezember. Es steckt richtig viel Arbeit und Herzblut in diesem, auch für unser Haus bislang, einzigartigen Projekt. Das Video ist deshalb ein exklusiver Inhalt für M-Plus-Abonnenten. Wer bislang noch kein Abonnent ist, findet aber passende Angebote auf unserem Nachrichtenportal. Lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Bitte bleiben Sie gesund.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.
Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische, das Medienhaus.